Aber was man gerade gegen zweite Jahreshälfte im Markt wahrgenommen hat, würde ich behaupten, eine Intensivierung mit der Beschäftigung des Thema Daten. Wo habe ich heute im Unternehmen welche Daten liegen? Auf welche darf ich regulatorisch auch zugreifen? Wie kann ich daraus entsprechende Mehrwertservices verknüpfen? Also das ganze Thema Data Engineering, Data Ops, das zu modernisieren, zu treiben.
Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit. Ein Podcast von Lyndonk und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lyndonk Podcasts. Vor wenigen Wochen wurden die neuen Lyndonk-Listen der führenden IT-Dienstleister in Deutschland veröffentlicht und in diesem Zusammenhang auch aktuelle Daten zur Entwicklung des IT-Dienstleistungsmarktes in Deutschland sowie der künftigen Investitionsschwerpunkte von Unternehmen und Organisationen. Der Blick in den Markt zeigt, dass die IT-Dienstleister die Konjunkturkrise 2023 sehr gut gemeistert haben oder sogar auch getrotzt haben und mit 10% erneut zweistellig gewachsen sind. Mit Blick auf das aktuelle Jahr haben sich die konjunkturellen Vorzeichen zwar nicht wesentlich verändert, sie sind sogar noch etwas schlechter geworden und die Prognosen der IT-Dienstleister für die Marktentwicklung werden entsprechend etwas vorsichtiger, bleiben aber dennoch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Demgegenüber, und das zeigen auch unsere aktuellen Daten, gibt es jedoch einen enormen Transformationsdruck in vielen Branchen. Nicht zuletzt wegen der enormen Innovationsgeschwindigkeit bei digitalen Technologien, nehmen wir allein das Beispiel Generative AI oder auch die ganze Cloud-Transformation, ja, die auch zu einem weiterhin erhöhten Investitionsbedarf in die digitale Transformation führt. Spannende Zeiten also in der IT-Branche und hierüber möchte ich heute mit Patrick Arnold sprechen, ja quasi schon ein kleiner Dauergast in unserem Lyndonk-Podcast. Patrick ist CTO von Randstad Digital und was Neues, er leitet auch gleichzeitig als Regional Solution Lead die Region Europa. Und dazu wird er nachher sicherlich auch nochmal etwas sagen in der Vorstellungsrunde. Und ja, warum Patrick heute? Vor wenigen Wochen war Patrick auch neben 5 weiteren Führungskräften aus der Digitalwirtschaft zu Gast bei unserem Pressegespräch zur Veröffentlichung der Lyndonk-Listen. Und heute wollen wir einige von den Themen, die wir auch auf dem Pressegespräch besprochen haben, etwas vertiefen. So, genug der Vorrede. Patrick, freue mich, dass wir heute wieder zusammensitzen, dass du dir auch die Zeit nimmst für das Gespräch und stell dich doch bitte einmal kurz vor.
Ja, vielen Dank, Mario. Wie du schon gesagt hast, es fühlt sich etwas an wie der Dauergast. Tatsächlich haben wir aber jedes Mal spannende Themen, worüber ich mich immer sehr freue. Genau, wie du schon gesagt hast, bin seit knapp 6 Jahren bei der Randstad Digital und den Namen vorher natürlich. Wir sind ja noch relativ frisch im Markt seit letztem August in der Rolle als CTO, also verantworte das ganze Thema technische Lösungen bei uns. Wie bauen wir diese auf? Wie schaffen wir Innovation für unsere Kunden? Und das endet dann natürlich auch häufig im Portfolio. Und habe jetzt seit diesem Jahr 2024 entsprechend die Verantwortung für den ähnlichen Themenbereich auf Europaebene. Heißt, habe neben meinem lokalen Standort hier in München oder Deutschland noch ein paar weitere Länder dazu gewonnen, wo man durchaus auch Unterschiede erkennt, wenn man jetzt auf die Thematik Digitalisierung in Deutschland guckt, aber auch zum Beispiel in Ländern wie Frankreich, Belgien oder auch Luxemburg, wo man über ganz andere Themen häufig heute noch spricht, die vielleicht gar nicht noch so einen sehr starken Fokus auf das Thema GenAI momentan legen, wie wir es in dem deutschen Markt wahrnehmen, weil einfach ganz andere Baustellen dort erst vorher gelöst werden müssen.
Kannst du da vielleicht nochmal etwas konkreter werden in Richtung der neuen Rolle, weil das interessiert mich jetzt schon nochmal. Was genau sind eigentlich die konkreten Aufgabenfelder, mit denen du dich da auch beschäftigst? Weil es klingt ja auch, also Regional Solution Heads klingt im Grunde ja auch nach einer Bündelung von Aufgaben, mehr auch Zusammenführung von Kompetenzen. Geht es so in diese Richtung?
Ich will es mal so ein bisschen beschreiben als der Mittelmotor. Tatsächlich, wie in jeder großen Beratungseinheit, haben wir ganz klassisch eher sales-orientierte Kollegen, die im Vertrieb tätig sind. Und wir haben unsere Experten in den sogenannten Service Lines. Wir haben uns ja spezialisiert auf die Themen Cloud, Data and Analytics, Customer Experience und Digital und Product Engineering. Was macht diese Solution-Einheit dazwischen? Im Endeffekt sind wir zuständig, genau aus diesen Spezialisierungen Lösungen für spezifische Industrien aufzubauen und diese dann in der Markteinführung zu begleiten, zusammen mit Vertrieb als auch Marketing. Aber auch andersherum, sobald unser Vertrieb natürlich entsprechende Möglichkeiten bei Kunden sieht, Potenzial für eine Optimierung, Automatisierung oder ähnliches, kommt der Vertrieb quasi zu uns und wir gehen wieder mit unseren Experten zusammen, versuchen die passendste Lösung für den Kunden zu finden und diese dann entsprechend auch beim Kunden zu platzieren.
Okay. Genau,
also das so mal High-Level umschrieben.
Ja.
Tatsächlich deutlich komplexer, wenn man dann im Alltag darin lebt, weil natürlich auch, wie gesagt, die unterschiedlichen Länder dann auch wieder andere Herausforderungen haben. Gerade wenn man auch in den Public-Bereich guckt, macht es das natürlich schon mal deutlich schwieriger, weil da auch einfach die unterschiedlichen Staaten eine ganz andere Position haben. Gerade wenn ich in die Nordics gucke, die ja häufig auch als Paradebeispiel genommen wird, muss man auf der anderen Seite sagen, Länder wie jetzt Finnland oder Estland oder ähnliches haben natürlich auch eine deutlich geringere Bevölkerungszahl, haben einen viel höheren Digitalisierungsgrad, wie wir das in Deutschland oder geschweige denn in Italien oder ähnliches sehen.
Aber trotzdem haben sie auch die gleichen regulatorischen Restriktionen.
Absolut, absolut.
Weil sie ja auch unter die EU-Regulierung zurückfallen, aber das war auch ein Thema beim Pressegespräch, aber vielleicht kommen wir da nachher mal drauf, weil ich glaube, allein darüber kann man den ganzen Podcast füllen. Stichwort Pressegespräch, wir saßen ja jetzt Anfang Juni in München auch zusammen bei dem Pressegespräch zur Veröffentlichung der Lündung-Listen und dabei ging es einerseits um die Vorstellung der Lündung-Listen, aber auch um die Entwicklung des IT-Dienstleistungsmarktes im Jahr 2023. Würde man von dir gerne mal nochmal hören, was war so von deinem Point of View, was war für dich die wichtigsten Entwicklungen im Markt im vergangenen Jahr?
Ja, also ich glaube, einerseits muss man ehrlicherweise gestehen, was ein starker Treiber auch im vergangenen Jahr war, was ich auch glaube, dass es dieses Jahr ist, ist das ganze Thema Cloud-Transformation. Jetzt gar nicht mehr dieser klassische Lift-and-Shift-Ansatz, den man häufige, ich sage jetzt mal so 3-4 Jahre zurückgehend gesehen hat. Was der aber verursacht hat, ist, dass wir eigentlich in der Cloud-Umgebung nicht die erwarteten Benefits erreichen, die man sich von dieser Migration damals entsprechend gewünscht hatte. Und ich nehme schon wahr, es findet gerade viel Re-Architecturing statt, also Applikationen wirklich neu auf Cloud-Umgebungen anzupassen, aber durchaus auch in dem Bereich Optimierung von Cloud-Nutzung, also dieses Schlagwort FinOps. Momentan wirklich sehr viele Kunden, mit denen wir das diskutieren. Wie optimiere ich die bestehende Workload? Wie kriege ich auch dieses Mindset hin, entsprechend die Produktteams, die digitale Lösungen entwickeln, mit dem Werkzeug auszustatten und dem Verständnis, wie ich Cloud-Workload besser betreiben kann. Mhm. Zweiter großer Block ist das ganze Thema, würde ich differenzieren. Ich glaube, GenAI war, also ChatGPT war der Auslöser. Aber was man gerade gegen zweite Jahreshälfte im Markt wahrgenommen hat, würde ich behaupten, eine Intensivierung mit der Beschäftigung des Thema Daten. Wo habe ich heute im Unternehmen welche Daten liegen? Auf welche darf ich regulatorisch auch zugreifen? Wie kann ich daraus entsprechende Mehrwertservices verknüpfen? Also das ganze Thema Data Engineering, Data Ops, das zu modernisieren, zu treiben, glaube ich, ein starker Treiber und darauf im Endeffekt ist das Fitmachen für das AI-Thema dann, last but not least, um entsprechende Mehrwertservices dann auch mit künstlicher Intelligenz, mit Machine Learning entsprechend aufzubauen. Mhm. Genau, ich würde mal so die drei Schwerpunkte jetzt so 2023 legen und man muss ehrlicherweise gestehen, dadurch, dass dieses Thema AI halt gerade Frühling, Sommer letzten Jahres auch für die Organisation ein großes Thema war, würde ich behaupten, dass das wahrscheinlich auch einer der wahrnehmbaren Treiber war.
Und wenn wir auf das aktuelle Jahr schauen, also jetzt haben wir quasi ja Halbzeit.
Halbzeit, richtig. Genau, wenn man nüchtern betrachtet, ich glaube, AI ist immer noch ein großes Thema. Ich würde das weiterhin als Trendthema so fokussieren. Was wir dann sehr, sehr stark wahrnehmen, ist gerade in den letzten Monaten, hat jetzt vielleicht gar nicht sehr, sehr stark mit dem Thema IT zu tun, aber Kostenoptimierung, das kann technologischen Auswirkungen haben, wenn wir gerade in Automatisierungsplattformen gucken. Das hat aber tatsächlich auch eine sehr, sehr starke Auswirkung, wie wir das ganze Thema Delivery für Kunden angehen. Also jetzt nicht nur Randstad Digital-seitig, sondern das nimmt man auch, ich glaube, bei vielen IT-Dienstleistern allgemein wahr. Was ist der richtige Place, um gewisse Aufgaben für Kunden zu liefern? Und wie sehen eigentlich diese Delivery-Modelle der Zukunft aus? Muss ich alles lokal machen? Ich meine, ich habe letzte Woche mit einem Kunden diskutiert, der gesagt hat, ja, das ist zwar alles richtig, ich setze momentan nur Personen aus Deutschland ein, aber eigentlich habe ich davon gar nicht mehr so viel, weil die sitzen sowieso alle remote über Deutschland verteilt. Dann ist die Hürde noch die Sprache. In dem Fall waren wir jetzt eigentlich auch in einem Konzern, wo schon vieles in Englisch war. Und dann kann ich schon überlegen, kann ich vielleicht auch jemanden aus einem Nearshore-Land irgendwie eventuell nutzen, der eine gleiche Qualifizierung hat und damit Kosten minimieren. Also das ist eine Diskussion, die hat man heute tatsächlich relativ stark. Und das auch schon im Mittelstand. Also ich klassifiziere jetzt mal Mittelstand alles zwischen 2 und 5 Milliarden. Da fängt man auch gerade an, diese Überlegungen zu tun, sich einfach zu diversifizieren im Hinblick auf die Workforce.
Da würde ich gerne nochmal nochmal einsteigen, weil du das ansprichst. Das nehmen wir nämlich ganz genauso wahr, weil wir können es ja auch sehr gut auch immer sehen an den Zahlen, die uns auch die IT-Dienstleister melden. Und da sehen wir natürlich schon noch, dass in den letzten Jahren, also gerade seit Corona, seitdem auch das Thema Remote Work auch viel stärker auch präsent ist, dass auch die Delivery-Anteile, die aus Nearshore kommen, vor allem die aus Nearshore kommen, kontinuierlich gestiegen werden, ne? Also sagen wir so circa 10% der Leistungen, also im Durchschnitt des IT-Marktes, kommen im Grunde schon aus Nearshore und vor Corona waren wir eigentlich im niedrigen einstelligen Bereich. Das stützt eigentlich auch deine These und wir sehen schon noch, dass gerade auch die mittelständischen IT-Dienstleister und da muss ja auch eine gewisse Nachfrage auch dahinter stecken von den Kunden, schon sehr, sehr stark in Nearshore-Standorte investieren. Und das ist auch mittlerweile gar nicht mal nur das Thema Osteuropa, sondern natürlich auch sehr, sehr stark das Thema Portugal, wenn man da auch ein Stück weit auch von dem brasilianischen Arbeitsmarkt profitieren kann. Skandinavien kristallisiert sich auch ein Stück weit raus. Mich würde aber an der Stelle auch nochmal interessieren, Patrick, in welchen Themen mit Blick gerade auf Nearshore und Offshore siehst du eigentlich einen gewissen Bedarf an Kompetenzen? Also was sind es eigentlich für Kompetenzfelder oder auch für Rollen oder für Skills, wo du sagst, gerne auch mit Blick auf Mittelstand, da kristallisiert sich ein gewisser Trend raus.
Ja, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich schwierig für den allgemeinen Markt zu nennen. Ja,
vielleicht
zu
euch.
Genau, ich adaptiere jetzt mal an dem, was wir momentan bei Randstad Digital sehen. Rumänien hat eine unglaubliche Stärke in allem, was Product Engineering angeht, Embedded-Entwicklung, wirklich produktnahe Entwicklungen, also sei es C-Code oder ähnliches. Und bringt grundsätzlich ein gutes Verständnis für das Thema Operations mit. Also wie betreibe ich Applikationen? Diese Thematiken sind tatsächlich sehr, sehr gut in Rumänien vorzufinden. Wir haben auch einen Standort in Portugal. Und wie du schon sagst, mit dem Abkommen zu Brasilien, unglaublich erfahrene Leute, technisch total gut. Den muss man an der einen oder anderen Stelle dann noch unser Enterprise-Verständnis beibringen, muss man ehrlicherweise sagen. Also es gibt sowas wie Architekturregeln, es gibt sowas wie Test-Coverage und Co. Das ist für die vielleicht an der einen oder anderen Stelle neu, weil die das jetzt aus dem brasilianischen Markt vielleicht nicht per se so kennen. Aber ansonsten unglaublich stark in den Bereichen alles, was in Richtung Web und Mobile geht, was in Richtung Cloud-Transformation geht, was die Themen UI-UX-Design, wirklich starke Leute, also eher so aus dem Digital Space, würde ich jetzt mal sagen, und auch Data Space. Das sind so die zwei Ecken, die ich jetzt momentan eher in Portugal wahrnehme. Dort nimmt man weniger wahr, dass jetzt wirklich viel, gerade auch aus dem Automotive-Bereich, fahrzeugnahe Entwicklung oder Ähnliches stattfindet. Das ist eher so klassischer Hub auch in Richtung Rumänien tatsächlich.
Mhm. Gibt es bestimmte Branchen, die da irgendwie herausstechen oder ist es eigentlich so quer durch alle Industrien?
Ja, also tatsächlich, wenn man sich, ich weiß jetzt nicht genau, glaube ich, kann ich es auch nicht sagen, müsste sich jetzt mal die Firmenregister dann angucken. Ich würde schon behaupten, Automotive Manufacturing ist eher in Richtung Osteuropa. Mhm. Tatsächlich klassische Dienstleistungen wie Banken oder Ähnliches ist dann eher in Richtung Portugal.
Mhm. Was du vorhin gerade auch gesagt hast mit den Kompetenzfeldern, Cloud und Data und UI, UX, Digital Experience, würde ich gerne auch nochmal aufgreifen, weil das passt auch ganz gut zu einem nächsten Ergebnis. Wir haben uns ja auch die Bereiche, die Investitionsfelder auch angeschaut, wo CEOs 2024, 2025 investieren wollen und da fällt tatsächlich auch etwas ganz Besonderes auf. In diesem Jahr ist das Thema Data Analytics zum ersten Mal auf Platz 1 der Themen, in die meisten CEOs oder in die meisten Unternehmen auch ihre auf starke IT-Budgets auch reinstecken. Auch die letzten Jahre war Data Analytics auch immer natürlich ein wichtiges Thema, ja. Aber es war nie auf Platz 1, also noch nie haben die meisten CROs gesagt, wir investieren signifikant in das Thema Data und Analytics. Das ist das eine, was aufgefallen ist. Und das Zweite, was auch aufgefallen ist, das Thema Cloud-Transformation, weil du es eben auch gesagt hast, so dieser der Paradigmenwechsel weg von Lift and Shift stärker auch zu einer Transformation auch der Business- und IT-Architektur. Auch da sagen 72% der CEOs, hier werden wir auch unsere Budgets stark erhöhen. Also Daten und Cloud. Ich denke, das Thema Cybersecurity ist sicherlich klar, dass es in dem Umfeld natürlich auch weit oben steht. Würdest du aber aus dem, was du gerade auch beschrieben hast, in Richtung der Nachfrage, in Richtung Nearshore-Kompetenzen und auch aus dem, was wir jetzt hier auch bei den in den CIO-Investitionsplanungen auch sehen, dass der Knoten ein Stück weit bei der Erkenntnis geplatzt ist, wir forcieren jetzt die digitale Transformation stärker?
Ja, ich glaube, also wenn man diese drei Faktoren mal in Einklang bringt. Begründung für dieses Datenthema ist, glaube ich, und das haben wir vor ein paar Tagen relativ klar aus meiner Sicht auch diskutiert. Im Endeffekt, diese Datenbewegung durchläuft gerade drei Phasen. Und Phase 1, mit dem sich viele Unternehmen beschäftigen, die jetzt in der Vergangenheit vielleicht nicht so stark auf das Thema Data Warehousing, Data Lacking oder Ähnliches gesetzt haben, der Aufbau oder die Modernisierung der Datenplattform. Und das ist mal Phase 1 aus meiner Sicht. Phase 2, wo momentan viele der Kunden auch stehen, ist, wie kann ich denn das Thema, wir hatten vor ein paar Jahren diese DevOps-Bewegung, jetzt komme ich in die DataOps-Bewegung, das heißt, ich muss anfangen, mit meiner Business-Seite zu diskutieren, welche Services und Datenprodukte brauche ich denn eigentlich? Das ist Phase 2 und die Phase 3 aus meiner Sicht dann, in das Thema AI einzusteigen und dort auch wirklich produktive Entwicklungen zu haben. Das ist mal so, warum dieses Data-Thema wahrscheinlich relativ weit oben im Investitionspotenzial steht. Zeitgleich stellen wir da dann aber fest, auch wenn wir die tollsten und modernsten Plattformen einführen, wir haben in Deutschland, und das ist jetzt nichts Neues, Fachkräftemangel, ich will das Thema jetzt nicht totstressen, aber wir haben für bezahlbares Geld nicht mehr genug Kapazität, um diese Modernisierungsstrecke zum Beispiel zu gehen. Und daher, glaube ich, kommt auch dieser starke Trend in Richtung Shoring zu gucken, um für das Investitionspotenzial, was mir als IT-Leiter oder CIO oder wie auch immer noch zur Verfügung steht, dennoch wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn große Unternehmen genau diese Strecke durchlaufen. Daher glaube ich auch diese große Nachfrage nach Shoring. Und all das funktioniert natürlich auch nur, wenn ich gewisse Cloud-Services heute dann ready mache, um diese Datenplattform zu nutzen beispielsweise. So, und das funktioniert halt nicht mehr mit den klassischen Methoden, wie dass ich ein SFTP oder ein File-Transfer oder was auch immer baue, im Batch-Job, sondern da muss ich dann eben wieder auf modernere Cloud-Technologien zurückgreifen, die dann auch den entsprechenden Zugriff ermöglichen auf die Ergebnisse dieser Datenplattform. Und daher glaube ich auch diese Kombination aus, ich habe zwei große Themen eigentlich in 2024, wenn man da drauf schaut, das ist das Thema Data, das ist das Thema Cloud und ich muss es in Einklang bringen. Das schaffe ich aber nicht mit dem Budget, das mir vorliegt, geplant für 2024. Mhm. Deshalb greife ich auf Nearshore zurück, sei es jetzt Portugal, Rumänien, Polen, was auch immer, um entsprechend diesen Demand auch abfrühstücken zu können.
Verstanden. Ich will das Thema auch nicht so stark stressen mit dem Fachkräftemangel. Dennoch würde ich gerne mal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Wir haben natürlich auch das Thema des Generationswandels. Ja, es gehen eigentlich immer mehr IT-Experten aus den Unternehmen in den nächsten Jahren raus, als auch neu hinzukommen. Auf der anderen Seite haben wir auch diejenigen, die auch vorhanden sind, ohne da jetzt jemanden nahe treten zu wollen, aber sind viele auch auf die Legacy-Systeme und auf die Altsysteme auch geschult und fokussiert, haben da auch ihre Erfahrungen. Es ist auch immer schwerer für bestimmte Unternehmen, gerade aus dem Mittelstand, neue Skills auch zu rekrutieren. Will sagen, neben dem Thema Nearshore, welche Rolle spielen eigentlich auch Automatisierungsthemen, auch Technologien in Richtung Artificial Intelligence bei Themen Cloud-Transformation und auch diesem Wandel zu einer datengetriebenen Organisation? Vielleicht hast du da nochmal einige Einblicke.
Also ich glaube, tatsächlich einen sehr großen Hebel. Jetzt gar nicht im Sinne von, wir werden mit AI den Entwickler ersetzen, den Cloud-Engineer, was auch immer. Ich glaube, das ist auch nicht das, oder sollte nicht das Ziel sein, würde ich mal behaupten. Am Ende des Tages laufen wir eher in eine Richtung, dass wir die AI als Assistenten für den Engineer nutzen. Und wie verstehe ich das? Also wir zum Beispiel auch bei uns im Haus nutzen spezifische Modelle, die zum Beispiel bei der Code-Dokumentation als auch Unit-Test-Fallgenerierung oder ähnliches dem Entwickler einfach Zeit sparen, weil die AI das entsprechend automatisiert. Da kann man ganz gute Ergebnisse erzielen. Ich würde irgendwo so sagen, zwischen, ja, je nach Projekt, 20% und 40% Effizienzsteigerung tatsächlich.
Okay.
Also
Wow.
Das ist sehr gut.
Ist das schon ein hoher Impact?
Ja, ja, das hat einen hohen Impact. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, ich muss halt spezielle Modelle dafür nutzen. Wir haben da einen Vergleich zwischen jetzt konkreten Modellen, die auf das Thema Testfallgenerierung, Dokumentation, aber auch Onboarding vielleicht, vielleicht verliere ich gleich nochmal ein Wort dazu, fokussiert sind. Stopfe ich das in das klassische ChatGPT, was für die ganze Welt zugänglich ist, glaube ich nicht, dass man diesen Effizienzfaktor gewinnen wird. Warum nicht? Ich vergleiche das mal mit der klassischen menschlichen Intelligenz. Wir alle haben ja einen Beruf gelernt. Wir sind auch gut in dem Beruf, den wir tun. Wenn mich jemand morgen in eine Bäckerei stellt, ich werde wahrscheinlich der ineffizienteste Bäcker sein, weil ich das einfach nie gelernt habe. So. Und deswegen, ich glaube, es ist der nächste Schritt, mit spezifischen Modellen zu arbeiten, nicht mit generalistischen Modellen, um auch wirklich eine Effizienzsteigerung hinzukriegen. Ich hatte gerade noch das Thema Onboarding erwähnt. Da sehen wir tatsächlich einen großen Hebel. Wir als in unserem klassischen Projektgeschäft haben natürlich schon auch die Situation, dass wir einen Spezialisten oder Entwickler oder was auch immer aus dem einen Projekt herauslösen und ein neues Projekt bringen. Da geht einfach immer Zeit verloren. Er muss sich auch mit dem Team kennenlernen, er muss sich in das Teamgefüge eingliedern, er muss aber vor allem auch das Umfeld, das technische Umfeld und den Source Code verstehen. Wir arbeiten da momentan mit einem LLM, das ist tatsächlich sehr spannend, weil das setzt auf dem Code Repository auf, das im Git liegt, und kann ganz banale Fragen einfach auch beantworten, ohne dass ich im Source Code suchen muss. Also wir hatten da vor ein paar Tagen eine Demo, wo es zum Beispiel um eine Software ging, die im Banking-Bereich Payment-Transaktionen durchführt. Und ich bin kein Bankenexperte, ich saß einfach vor diesem LLM und habe mal da eingetippt, wie sieht denn das Datenmodell einer Transaktion aus, ohne dieses Git-Repository zu kennen. Und dieses Tool analysiert halt entsprechend das Repository, sucht dann, was könnte ein Model für eine Transaction sein, wo ist das in Java beispielsweise beschrieben, und gliedert mir dann auf, okay, was sind entsprechend die Datenfelder, die ich ausführen muss? Oder wie kriege ich die Applikation zum Starten? Eine klassische Frage, ne? Und dann bringt er zum Beispiel entsprechend die Terminal-Befehle, die ich eintippen muss, damit diese, in dem Fall war es jetzt eine Spring Boot Application, entsprechend hochfährt. Und ich glaube, das sind Themen, die durchaus auch eine Effizienzdelle verursachen kann, die wir in Zukunft damit etwas mitigieren können.
Weil du einfach im Grunde eigentlich auch so genau. solche Aufgaben viel, also viel schneller auf und weniger Leerläufe hast, weil du was suchen musst.
Vielleicht noch kurz zu dem Thema Cloud. Da hat durchaus AWS auch ein ganz spannendes Modell, weil mit dem AWS Code Whisperer ein AI-Modell einfach auch etabliert wurde, wo ich heute eine Applikation, ich lade eine Applikation hoch die AI, das Modell dahinter, analysiert die Applikation und gibt dir den entsprechenden Infrastructure as Code aus. Ich glaube, aktuell ist es nur in AWS CDK möglich, aber nagel mich nicht fest, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber im Endeffekt kriege ich mein Infrastructure as Code-Gerüst komplett automatisiert generiert. Das muss ich natürlich anpassen. Das ist ein Standardmodell. Das wird jetzt ein Standard-Setup. Das wird jetzt nicht auf meine Spezifikas der Applikation vielleicht eingehen, wie ich nochmal was optimieren kann von der Laufzeit, auch von den Kosten. Aber per se ist das erstmal ein Fortschritt, weil die komplette Infrastructure, die ich für meine Applikation benötige, kriege ich mehr oder weniger eigentlich auf Knopfdruck.
Jetzt, wir driften jetzt ein bisschen ab, aber ich finde das Thema jetzt trotzdem spannend. Findest du, ist aus deiner Sicht im Grunde eigentlich der Vorsprung, den die Hyperscaler, gerade Microsoft, Google und AWS beim Thema Artificial Intelligence im Allgemeinen, Generative AI im Speziellen haben, eigentlich schon so hoch, dass ja im Grunde eigentlich durch diese ganzen souveränen KI-Diskussionen rund um Mistral, die ja aber auch schon in Microsoft ein Stück weit auch drinstecken, oder auch Aleph Alpha, gar nicht mehr aufzuholen sind? Ist da im Grunde eigentlich das Rennen schon längst geschlagen?
Nee, glaube ich nicht. Am Ende des Tages natürlich die Unternehmen, die eine große Datenmenge heute vorliegen haben, haben natürlich per se schon einen Vorsprung. Das sieht man ja auch an, wenn man jetzt mal über Regionen guckt, an dem Land China, die mit AI unglaublich fortschrittlich sind. Liegt halt einfach daran, dass sie schon seit Jahrzehnten Daten sammeln. Ja. Das macht es natürlich auch im Training deutlich einfacher. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt per se heißt, ich kann nicht mehr an das gleiche Level kommen. Also ich bin zum Beispiel auch, guck gerne auf die Entwicklung von Aleph Alpha und Mistral. Sind zwei super spannende Modelle, auch zum Beispiel eine SAP-Partner, der jetzt mit Mistral, um da eine Souveränität auch aufzuzeigen. Ich glaube, die haben schon noch, also was heißt schon noch, die haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube, am Ende des Tages muss man halt gucken, dass man, gerade wenn man jetzt diese zwei Modelle Aleph Alpha und Mistral anguckt, in der Entwicklungsgeschwindigkeit mithalten kann. Ich meine, hinter einer AI von Google stecken tausende von Leuten, die dran arbeiten.
Und massiv viele Trainingsdaten, ne, die sie auch.
Richtig, richtig. So, und deswegen glaube ich halt am Ende des Tages auch, ich finde das persönlich sehr spannend von Mistral, diese Entscheidung auch das Modell Open Source zu haben, ermöglicht natürlich eine viel größere Breite an Entwicklern, die wirklich contributen können. Und das Modell auch schärfen und verbessern können. Von daher glaube ich, ist, ich würde jetzt nicht sagen, es ist aussichtslos und die Modelle werden keine Daseinsberechtigung haben. Ich glaube, es ist eher spannend, wer sich für welchen Use Case durchsetzt.
Das wollte ich gerade sagen, also das ist im Grunde dann eigentlich wie überall. Es gibt eigentlich kein Schwarz und kein Weiß, sondern es gibt immer irgendwelche Mischformen, dass man das im Grunde eigentlich für extrem kritische Use Cases oder Anwendungsfälle, die wir auch in den Kritisbranchen oder auch im öffentlichen Sektor sehen, vielleicht doch so eine Art hybride, souveräne KI-Themen dann auch durchsetzen, was wir beim Thema Cloud ja auch sehen, und dann für quasi weniger kritische Anwendungsfälle dann auch der Hyperscaler dann durchaus eigentlich auch seine
Relevanz hat. Ich glaube, und dann nochmal auf dieses Phasenmodell, was ich vorhin so ein bisschen mit diesem Datenprozess da geschildert habe, ich glaube, umso wichtiger ist es dann, die Phase 2 mit der modernisierten Datenplattform und den Datenprodukten, die ich dann zusammen mit Business aufsetze, wirklich sauber aufzusetzen. Weil dann kann ich wirklich die Kombination aus unterschiedlichen Modellen fahren. Vielleicht für Use Case A nehme ich Mistral, das hoste ich dann keine Ahnung, vielleicht sogar bei mir im Rechenzentrum. Für Use Case B nehme ich was aus der Google Cloud, weil ich habe eine einheitliche Plattform, eine einheitliche Schnittstelle als Basis für meine Daten. Damit tue ich mich natürlich auch viel leichter, dann Modelle mit spezifischen Datenprodukten aus meiner Datenplattform zu trainieren und die dann als Service zu nutzen.
Jetzt haben wir über den einen Mega-Hype gesprochen, Generative AI. Ein anderer, auch eigentlich ein Mega-Hype, würde ich sagen, ist das Thema souveräne Cloud. Also einerseits natürlich jetzt auch getrieben durch die Regulatorik, die wir hier auch in Deutschland sehr streng auch auslegen, was ja jetzt ohne Wertung, was ja auch definitiv auch ein Vorteil auch sein kann, auch bestimmte Themen einfach auch streng auszulegen. Jetzt sehen wir ja auch, dass Microsoft, Google Cloud, AWS auch massiv in souveräne Rechenzentren investieren. Auch die Nachfrage entsprechend seitens der Unternehmen auch durchaus sehr, sehr hoch ist, gerade aus dem Bereich Kritisbranchen, Krankenversicherungen, Krankenkassen, der öffentliche Sektor ist da auch sehr aktiv in Richtung Cloud-Transformation. Wir sehen auch deutsche Unternehmen mit einer IONOS, mit einer Stacked. Souveräne Cloud aus deiner Sicht, also ist es eigentlich ein Thema, worauf wir uns dann auch die nächsten Jahre einfach einstellen werden, weil souveräne Cloud heißt ja dann auch im Endeffekt, oder heißt, bedeutet im Grunde ja auch, dass wir dann definitiv auch in hybride Szenarien auch sowieso auch hineinlaufen. Wie blickst du also auf das souveräne Cloud-Thema?
Also du sagst schon richtig, ich glaube, es ist so ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit. Am Ende des Tages, die großen Hyperscaler investieren in souveräne Rechenzentren. Der Prozess aber, den sie auf dem Rest des Planeten durchführen, ist halt komplett anders. Ich meine, gucken wir uns eine AWS, eine Azure oder ähnliches an, die launchen den Service in einem Rechenzentrum und spielen dann entsprechend global aus.
Klassisch Public.
So, genau. So, wenn ich eine souveräne Cloud habe, bin ich da aber auch deutlich abgeschottet.
Ja.
So, das heißt, die Frage ist, wie schnell kann ich das Serviceangebot, was ich jetzt in einem globalen Scale habe, eigentlich dann auf diese spezifische Location entsprechend auch anpassen. Mhm. Also wie ist da meine Adaptionsgeschwindigkeit? Andererseits muss man aber ehrlicherweise sagen, da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund, wenn man sich jetzt mal die großen Hyperscaler wie eine Google, Azure oder AWS anguckt, die haben schon noch ein deutlich breiteres Portfolio, deutlich mehr Möglichkeiten, wie wenn wir jetzt die souveränen Themen wie eine Stackit und eine Jonos angucken. Ja. Also haben wir auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, Konkurrenten, die schnell ihr Portfolio anwachsen lassen müssen, damit sie mit einer Google, AWS oder was auch immer vergleichbar werden. Und wir haben auf der anderen Seite die Entwicklung, dass die großen Hyperscaler sich ein Konzept überlegen müssen, wie sie Services, die sie global launchen, schnell auch in souveräne Datacenters bringen. So, für wen spielt das aus meiner Sicht eine starke Rolle? Für alle Industrien, wo wir eine starke Regulierung haben. So. Ich glaube, das ist der Kernfokus. Ich glaube, jetzt wenn wir mal klassisch in einem Automotive-Bereich oder auch in einem Retail- oder Chemical-Bereich gucken, da wird
die
das...
Die sind ja eh international.
Richtig, die sind meistens international, die rollen international aus. Von daher, glaube ich, wird man da jetzt keinen Trend, Megatrend wahrnehmen zu dem Thema Souveränität. Ich glaube, wir werden tatsächlich sehr, sehr stark im Public Financial Services Umfeld und Co. Auch in den nächsten Jahren eine Transformation in die Cloud sehen. Und da muss man auch wieder dazu sagen, ich glaube, die Unternehmen, die klassischerweise in den letzten Jahren in das Thema Public Cloud investiert haben und nicht gesagt haben, ich habe ja mein Datacenter und gut ist, werden dort die Vorreiter sein. Also alle, die schon eine große Workload auf Kubernetes oder Docker oder Ähnliches haben, werden sich leichter tun, eine Cloud-Migration auch in eine souveräne Cloud anzustoßen, wie die sagen, ich deploy heute noch klassisch auf VM mit meinem Java Application Server oder was auch immer.
Das würde ich gerne auch nochmals mit Marktzahlen stützen. Also wir hatten ja eingangs auch gesagt, dass eigentlich trotz einem Rückgang auch das der Wirtschaftsleistung 2023 ja die IT-Dienstleister ja dennoch um 10% im Durchschnitt gewachsen sind. Nicht wenige sogar um mehr als 15%, was durchaus ja eine absolut starke Leistung ist. Und ein großer Teil der Nachfrage kam auch tatsächlich auch im letzten Jahr aus dem öffentlichen Sektor, aus dem Energiesektor, also auch Kritisbranchen. Und da waren auch Themen, wenn wir auch mal auf die Umsätze schauen, der Dienstleister, also in welchen Themen haben sich auch die Umsätze signifikant verändert, war es einerseits das Thema Data Analytics, was du gerade auch genannt hast. Also dort haben sich im Grunde auch die Umsätze der Dienstleister verdoppelt von den Umsatzanteilen her. Das Thema Cloud und dann auch in dem Zusammenhang auch das Thema Security. Da kann man jetzt durchaus schon mal eine gewisse Korrelation auch dazu stellen, dass gerade auch aus dem öffentlichen Sektor, aus den Kritisbranchen, aus gewissen kritischen Branchen, einfach auch im letzten Jahr eine sehr, sehr starke Nachfrage auch nach IT-Leistungen war und das führt auch immer.
Und das geht dieses Jahr auch weiter. Ich meine, wenn man sich jetzt mal, spricht er ja jetzt, dass öffentliche Ausschreibungen sind keine Geheimnisse aus. Wenn man sich jetzt mal allein in den letzten 6 Monaten anguckt, was vom unterschiedlichen Bundesbehörden Ausschreibungen veröffentlicht wurden an IT-Dienstleister im Sinne von Cloud Consulting, Cloud Transformations Consulting und Co., dann reden wir da nicht mehr über, was weiß ich, 30 Millionen oder sowas, sondern wir reden da eher über Summen über die nächsten Jahre, die da jetzt vergeben werden, von ohne Probleme mal schnell über 500 bis 800 Millionen Euro. Ja. Also auch die Behörden bereiten sich im Endeffekt jetzt darauf vor, entsprechend Cloud-Services perspektivisch über 24, 25, 26 zu integrieren und zu nutzen.
Das wird sicherlich auch nochmal in der aktuellen Legislaturperiode auch nochmal spannend werden, ob da nicht auch nochmal die Haushaltssperre auch für öffentliche Investitionen nochmal vielleicht auch nochmal etwas gelockert werden. Drittes spannendes Ereignis, jetzt haben wir schon über Zweige gesprochen, betrifft euch. Ihr habt euch ja auch im Web im letzten Jahr ja auch durchaus ein Ereignis auch gehabt. Im letzten Jahr habt ihr noch unter dem Brand OC firmiert. Das habt ihr euch im September 2023 zu Randstad Digital umfirmiert. Und dann auch nachdem eure Mutter oder der Randstad-Konzern die Tochterunternehmen OC Technologies und Randstad Technologies zusammengeführt hat. Und letztes Jahr im September saßen wir auch hier, glaube einen auch zusammen, haben auch über die Fusion, auch über die strategische Neuausrichtung gesprochen. Jetzt würde ich gerne heute nochmal von dir hören, weil es ja auch für den Markt auch sicherlich auch interessant ist. So deine Zwischenbilanz jetzt nach einem knappen Dreivierteljahr, wie verlief der Markteintritt bis jetzt? Was habt ihr erlebt? Was habt ihr
Man muss dazu sagen, OC Technologies war ja, wenn man es historisch betrachtet, eher lokal im Markt unterwegs. Haben auch sehr, sehr stark mit einem lokalen Delivery und ein bisschen Nearshore. Und seit der Umfirmierung im letzten Jahr hat sich doch schon einiges gewendet, sowohl intern als auch extern. Gucken wir mal auf die interne Perspektive. Wir haben unglaublich viele Kollegen mit sehr viel Expertise in Indien, Europa und den USA dazu gewonnen, die sehr, sehr viel Transformationsgeschäft mitbringen, die viel über Managed Service wissen und ganz unterschiedlichen Themenbereichen, wie ich vorhin gesagt habe, in den Spezialisierungen. Das hilft natürlich schon mal sehr, sehr stark in der Zusammenarbeit, auch in den globalen Gedanken. Was sich nach extern, glaube ich, geändert hat, wir treten durchaus aus meiner Sicht sehr selbstbewusst auf und das global gesehen. Ich finde auch diese Kombination vom Portfolio, was im Endeffekt jetzt auch wieder durch eure Studie aufgezeigt wird, die richtigen Themen beinhaltet. Aber andererseits glaube ich auch mit einem sehr einzigartigen Ansatz, den ich im Markt jetzt zumindest nicht bei jedem Dienstleister sehe, im Hinblick auf das Engagement-Modell, also wirklich von dem klassischen Staff-Augmentation-Geschäft, was wir durchaus bedienen, über Outcome-basierte Verträge bis hin zu, wir bauen spezifische GCCs, also Global Captive Center für Unternehmen auf, in Offshore, aber auch Nearshore oder lokal, wo wir dann am Ende des Tages auch den kompletten Standort oder das Center mit Mitarbeitern und IP zurück in die Legal Entity des Kunden transferieren. Wir sind für 2024 weiterhin im Zielkorridor unserer Wachstumsprognose, sowohl lokal als auch in Europa als auch global. Verfolgen die auch sehr, sehr stringent und wollen das natürlich auch das Momentum im Markt mit den Themen, die wir gerade auch diskutiert haben, nutzen. Von daher würde ich sagen, die Transformation an sich war eine gelungene Maßnahme und glaube ich hat uns auch nochmal, wenn man jetzt auf das Geschäft, was wir die letzten Jahre gewonnen haben, beziehungsweise auch die Engagements, die wir mit unseren Kunden haben, einen positiven Effekt gebracht, einfach um auch diese Darstellung kostenoptimierter zu liefern, aber am Ende des Tages auch entsprechend auf das Wissen global zurückzugreifen.
Das hast du ja vorhin ja eingangs auch angesprochen, also das Thema Delivery, also auch das Besetzen von Projekten, von Programmen, auch mit den richtigen Leuten, ja, mit den richtigen Skills, auch quasi am richtigen Ort, ist ja auch eines der Treiber, die du am Markt auch verortest, das sehen wir auch so, also das Thema gar nicht mal Fachkräftemangel, sondern im Grunde eigentlich das Thema, wie kann ich als Unternehmen eigentlich meine Digitalisierungsprogramme, meine Projekte eigentlich staffen, sowohl mit internen Leuten, die ich ja auch habe, die aber auch in ganz vielen Projekten auch und unterwegs sind und wo finde ich eigentlich dann auch am Markt externe Kompetenzen, die ich dann im Grunde aber auch sehr gut auch zusammenbringen kann. Das ist ja schon auch ein Thema, was sicherlich vielleicht nicht neu ist, aber so die letzten Jahre immer höchstens mal so von den ganz, ganz großen Konzernen gespielt wurde. Und also, ich glaube, da ist schon auch so ein Mentalitätswandel, weil ihr habt ja auch einige mittelständische
Korrekt. Kunden. Und da, also mittlerweile bin ich es fast gewohnt. Häufig erreicht uns gerade nach so den ersten Vorstellungen von Randstad Digital das Feedback von Kunden, ihr seid ja tatsächlich mal endlich wieder ein Konkurrent von der Capgemini und Accenture. Und jetzt gar nicht, weil wir dieselbe Größe haben, aber weil wir genau diesen starken lokalen Footprint, Nearshore und Offshore und das in Kombination anbieten können. Weil tatsächlich, wenn man da mal nüchtern drauf guckt, glaube ich, gibt es da im Markt nicht so unglaublich viele in der Größe. Weil klar, wir haben die ganz großen, Accenture, Capgemini, wir haben die Pure Indian Player mit einer Wipro, mit einer TCS und ähnliches. Und wir haben dann die lokalen Häuser, die halt sehr, sehr stark nur auf lokal zählen und damit dann halt häufig im Delivery halt nicht ganz so preisattraktiv sein können. So. Und ich glaube, je nach Kunde, ob man das auch will oder nicht, ist das aber halt vom Angebot, was wir dort anbieten, super spannend, weil es nicht viele gibt, die das können.
Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, ausreichend Man- und Women-Power haben ja ganz, ganz viele am Markt.
Ja.
So, aber das ist gar nicht mal so die Differenzierung. Die Differenzierung ist ja im Grunde, kannst du als Dienstleistungspartner, also auch mit dem Thema, du bist eigentlich der Engagement-Partner für einen Kunden, ein Programm oder ein Projekt entsprechend auch steuern, also in Richtung Program Management, in Richtung Business Integration. Da ist das tatsächlich ja auch die Differenzierung, wo man sagt, da trennt sich ein Stück weit auch bei den ganz Großen, die auch Global Delivery haben und auch eine breite Workforce, ja eigentlich die Spreu vom Weizen. Ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Und das ist auch so euer...
Ja klar, also tatsächlich, wenn man da nüchtern drauf schaut, wir haben auch als eine der Werte entsprechend in dem Liefermodell, dass wir eigentlich maximal hybrid liefern wollen. Das heißt immer lokale Lieferownership, um Kultur, um Kunde, um Markt zu verstehen und genau was du sagst, diese Business Integration auch herzustellen und dann die Entwicklung oder Ähnliches durchaus auch über Shoring-Länder stemmen oder lokal. Ich meine, gerade wenn wir über den Public-Bereich auch sprechen, dann reden wir halt häufig über auch unsere Teams hier, ganz klassisch in Deutschland, die entsprechende Lieferleistungen übernehmen.
Lass uns mal nochmal auf die Technologietrends kommen. Wir haben jetzt mal erstmal so auf die Hype schon mal geschaut. Souveräne Cloud, Generative AI. Jetzt haben wir auch aus unserer Marktstudie auch gesehen, dass auch die CIOs jetzt für dieses Jahr Technologiethemen wie IoT, Composable Enterprise, Data Mesh im Grunde schon jetzt eine sehr hohe Relevanz für ihr Unternehmen vergeben haben. Und künftig wird diese Relevanz gar nicht mehr so stark steigen, sondern also heute ist eigentlich die Relevanz von diesen Themen schon relativ hoch. Ich glaube, bei IoT ist, denke ich mal, klar, also wenn wir auch bei Daten auf AN-Reife gewinnen, werden ja auch solche Geschäftsmodelle, die IoT-basiert sind, ja auch entsprechend auch auch stärker oder besser umsetzbar sein. Lange Rede, würdest du im Grunde eigentlich sagen, dass so diese drei Themen, also IoT, Composable, auch Data Mesh, so Fälle sind, wo man sagt, da ist man eigentlich aus diesem Hype-Stadion schon raus und die sind schon auch mal so in Richtung Gartner Lifecycle mal so gedacht, die sind schon, kommen schon so langsam auch in die Realität an.
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, wir müssen, wenn man jetzt mit Kunden oder auch dem Markt oder Bewerbenden oder Co. diskutiert, man muss jetzt niemandem mehr IoT erklären. Composable Enterprise, je nachdem, unter welchem Begriff man da unterwegs ist, aber grundsätzlich ist das eigentlich schon etwas, was jetzt in den Unternehmen durchaus bekannt, analysiert, beziehungsweise auch teilweise auch umgesetzt wird, teilweise und Co. Was jetzt eher als Business as usual, würde ich jetzt mal abtun, gesehen wird. Wohingegen wirklich dann das Thema Cloud als auch AI, als auch Cybersecurity dann eher strategische Felder sind, wo man halt sagt, ich muss Kompetenzen und Lösungen über die nächsten Jahre aufbauen. Der Rest ist jetzt mein tägliches Business, also eine Plattform irgendwie einführen und integrieren im Sinne von Composable Enterprise, ist was ich Jahr für Jahr tue. Das ist jetzt nicht mehr ein strategischer Punkt, den ich irgendwie hin will, oder auch das ganze Thema API Integration, was wir auch schon mal diskutiert hatten. Das sind Dinge, die mit denen haben sich Unternehmen jetzt einfach auch beschäftigt. Die gehören zum klassischen IT-Stack dazu.
Ja, okay. Abschließend jetzt nochmal deine Meinung als CTO. Viele Hypes haben wir ja schon erlebt und die Frage ist ja im Grunde, wird im Grunde Generative AI auch mal diesen Blockchain-Moment mal erleben, ne? Wo ja sich im Grunde auch, aber du hast du ja auch auf einem Pressegespräch auch ausgeführt, sich ja auch vieles auf den Bitcoin auch fokussiert hat, ne? Und nachdem das Thema Bitcoin dann irgendwie dann auch durch war, war das Thema Blockchain Technologie auch durch. Inwieweit hat eigentlich generative KI das gleiche Problem mit ChatGPT?
Ja, ich glaube, das Problem ist tatsächlich ziemlich ähnlich. Deswegen habe ich vorhin auch nochmal so dieses Thema Differenzierung in Nutzung der Modelle gesagt, weil ich glaube, ChatGPT hat den Knoten gelöst, dadurch, dass es Generative AI für die Gesellschaft nutzbar gemacht hat. Also guckt man heute irgendwie ins Kinderzimmer von Schülern oder Ähnliches, wenn die ein Referat vorbereiten, da landen irgendwie 5 Fragen bei ChatGPT und das halbe Referat wird dann von der AI gelöst. Das ist der einfache Case. So, jetzt wenn ich aber genau, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich Effizienzhebel im Business oder spezifische Analysen auch brauche im Business oder Ähnliches, sind vielleicht andere Modelle viel besser. So, und deswegen die Gefahr ist schon, dass man, und das sieht man auch in der einen oder anderen Studie, auch bei euch ja teilweise, wenn man auf dieses Thema, welche Modelle sind eigentlich die verbreitetsten, guckt, dann hat man irgendwie einen relativ hohen Prozentsatz OpenAI. Mhm. Ist das für jeden Case der richtige? Weiß ich nicht. Ich will auch nicht sagen, es ist falsch. Aber eine Diversifizierung in der Diskussion würde uns gut tun, weil ansonsten bin ich bei dir. Es sind gewisse Parallelen da zu Bitcoin, Blockchain, wo man in der Öffentlichkeit hauptsächlich über den Bitcoin diskutiert hat und die Blockchain-Technologie vielleicht punktuell mal in POCs oder Ähnliches überprüft hat, aber sie nie wirklich genutzt hat, weil Blockchain schnell gleichgesetzt war mit Bitcoin. Ja, und natürlich sehe ich jetzt auch, wenn man mal nüchtern draufschaut, ne, wir haben irgendwie bei DMTech, wir haben bei E.ON erste eigene GPT-Instanzen, die halt über Unternehmensdaten gehen. Wir haben den Copilot. Das mag im Hinblick auf LLM und Chat-Tooling eine durchaus Variante sein, die man nutzen kann und will. Es ist aber, glaube ich, halt nicht die einzige Variante, wie man AI nutzen sollte. Ja, ja. So, und ich glaube, da müssen wir halt dann wieder differenzieren. Es gibt die Möglichkeit, diese Chatbots, nenne ich sie jetzt mal, wobei es eigentlich mehr ist, also diese LLMs zu nutzen. Es gibt aber auch ganz andere Möglichkeiten und ich muss eine diverse Diskussion führen, für welchen Use Case brauche ich eigentlich was, weil wir die Technologie nutzen wollen und nicht das Produkt ChatGPT.
Weil die Gefahr ja auch ist, weil mein ChatGPT hat natürlich ein sehr starkes Consumer Interface.
Ja.
Dass dann natürlich auch ein großer Teil der Consumer dann auch vielleicht frustriert sind, weil sie dann vielleicht nicht im Prompting so stark sind und sagen, naja gut, jetzt sind die Ergebnisse irgendwie zwar ganz okay, aber hilft mir jetzt irgendwie doch nicht so richtig in meiner täglichen Arbeit und dann
nicht nur das,
produziert man es dann halt nicht dann direkt auf das Thema generative KI. Ne?
Nicht nur das, man muss halt auch drauf gucken am Ende des Tages. Also ich persönlich weiß nicht, wenn ich einen Prompt in ChatGPT eingippe, wo die Daten hinkommen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, das ist nicht so transparent. So, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe keine wirkliche, aber das ist nochmal ein anderes Thema, das müssen wir nicht heute anschneiden, keine wirkliche AI-Governance im Unternehmen. Jeder Mitarbeiter geht irgendwie auf ChatGPT und tippt da mal sein Prompt ein. Dann verlieren wir halt auch ganz schnell Unternehmens-Know-how, was in irgendeine Cloud wandert oder in irgendein Datacenter, was auch immer.
Deswegen ist auch Open Source, souveräne Cloud, souveräne KI, Governance, EU-AI-Act ja auch so wichtig und glaube, ja. Da sollten wir uns wirklich mal, wie du sagst, vertagen auf den nächsten oder auf den übernächsten Podcast. Hat Spaß gemacht. Wir haben heute ein bisschen überzogen, aber ich denke mal, das ein oder andere Thema war auch super spannend. Patrick, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Danke.
Sie möchten keine Folge von Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.